Bist du schon mal verliebt gsi? Ja. Ja, so gut. Also bist du schon mal verliebt gsi? Weißt du, kennst du den Moment, wo... Was? Durchzustand. So gut. So gut. Durchzustand vom Verliebtsein. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Das wäre mich hier anstrengend, weißt du? Das, oh, die ganze Zeit und weiche Knie die ganze Zeit. Nein, das ist anstrengend. Aber es gibt doch den Moment, oder? Wo es gibt, oder einfach die Masse von Menschen und da gibt es ganz viele Menschen und du siehst die Menschen und dann plötzlich siehst du die eine Person, oder? Irgendetwas hat sie gemacht oder gesagt, er oder sie, und plötzlich macht das einfach etwas in deinem Herzen und es schlägt einfach in einem anderen Takt plötzlich, oder? Weil vielleicht hast du sie noch nie gehört singen und dann plötzlich hat sie gesungen und es war für dich, als hätten 1000 Engelschöre auf einmal gesungen und du musst sagen, wow, wow, mein Herz hat gerade einen Schlag ausgesetzt. Oder du hast noch nie jemanden so gesehen wie er, wenn er sich um alte Menschen gekümmert hat. Und es bewegt dich, berührt dich. Du hast etwas Neues erkannt, gesehen in dieser Person. Und plötzlich bist du verliebt. Und du siehst die Person ganz anders. Das macht etwas mit deinem Herz. Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie das war bei mir. Wieso das war. Oder was ich gesehen habe. Ich weiss, ich weiss. Aber, was wichtig ist, Dunja möchte sich noch erinnern, was sie in mir gesehen hat. Wo sie den Moment hatte, wo sie etwas mit ihrem Herz gemacht hat. Und ich erzähle euch heute Morgen, was das war. Nämlich war es so, Dunja war ja in einer anderen Kirche daheim und sie ist dann mal mit einer Kollegin bei uns in die Jugendgruppe gekommen. Und sie hat mich dann gesehen, und jetzt fest, sie hat gesehen, wie ich gebetet habe. Und das hat etwas gemacht mit der Dunja, sie gesagt hat, so cool, da ist etwas, das mich anzieht, das ich attraktiv finde. Und das war so der Moment, wo sie in ihrem Herz irgendwie etwas, wie sich dort etwas geändert hat. Also Gratis-Tipp für alle jungen Männer da. Du einfach viel und oft öffentlich beten. Dann hast du vielleicht eines Tages so viel Glück, wie ich hatte, und du tust die richtige Frau anziehen. Und du hast vielleicht dann auch so ein gesegnetes Leben wie ich. Also da ein Gratis-Tipp. Und wenn es nicht passiert für dich, immerhin hast du viel und oft gebetet. Das kann ja schon mal nicht schlecht sein. Hast du gewusst, dass es bei Gott auch so etwas gibt? Dass Gott das auch kennt? Dass sein Herz auch bewegt wird von gewissen Charaktereigenschaften. Wenn Gott etwas sieht, kann das bei ihm genau das Gleiche auslösen, wie das bei uns manchmal der Fall ist. Dass wir sagen, genau das ist für mich unglaublich anziehend, attraktiv. Etwas in mir, diese Eigenschaft bringt etwas in mir zum Schwingen. Gott hat das auch. Er, wie wir schon gehört haben von Mischa, gibt es den einen Mann in der Bibel, den David. Das ist nach Jesus die zweitmeist gerettete Person in der Bibel. Hast du das gewusst? Es wird über niemanden sonst, gerade nach Jesus, so viel erzählt, gerettet, als Beispiel genommen wie der David. Weil die Bibel sagt über den David, das ist ein Mann nach Gottes Herzen gewesen. Also wo Gott etwas erkannt hat im David, wo er etwas gesehen hat im David, ist es gewesen, als hätte Gott gesagt, genau das. Ist für mich unglaublich attraktiv. Das zieht mich an. Wir möchten heute Morgen uns Gedanken darüber machen, was das war, wo Gott so attraktiv gefunden hat an David, dass er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, sollten wir in dem Fall alle so sein wie der David, oder? Ein Mann nach Gottes Herzen. Sollen wir ihn als grosses Vorbild herstellen? Und ich würde sagen, die einfache Antwort auf diese Frage ist ganz klar, nein! Ja, nicht sollst du sein wie der David. Überhaupt nicht sollst du sein wie der David. Ist dir klar, dass der David so etwa jedes von den 10 Geboten mal eine gesprochen hat? Und meistens mit fatalen Folgen. Also wenn der David gelogen hat, dann sind Menschen gestorben. Der David war ein unglaublich impulsiver Mensch. Also wenn wir jetzt würdet heute Morgen sagen, nimm dir den David als grosses Charaktervorbild, würde ich sagen, spinnst du eigentlich? Der Mensch war tatsächlich bereit, eine ganze Familie mit Hof und allem drum und dran mit dem Schwert erschlagen. Am Laban seine Familie war unterwegs, um am Laban seine Familie aus dem Maus tot zu schlagen. Weil der Laban ihn nicht zum Fest eingeladen hat. Hat er schon seine Männer gesammelt, mit Schwertern bewaffnet und Fackeln in der Hand, ist er bereit gewesen, um 40, 50 Menschen einfach zu erschlagen, zu ermorden. Weil ihn der andere nicht zum Fest eingeladen hat. Unglaublich impulsiv. Also ich würde ehrlich gesagt den David nicht als meinen Schwiegersohn haben. Weil das ist lebensgefährlich. Ja, wenn der David dein Schwiegersohn ist, gibt es eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass du tot bist. Weil der David hat nämlich eines Tages die Bathseba entdeckt, eine verheiratete Frau, wo er auf dem Dach war, und er hat sich nicht im Griff gehabt, hat seine Impulse nicht kontrollieren können, hat ihren Mann erschlagen lassen, hat dafür gesorgt, dass der stirbt im Krieg und hat Ehe gebrochen und hat Bathseba für sich genommen. Also ehrlich gesagt, bei uns in der Kirche, ich würde dem keine Kleingruppe geben. Nein, jetzt ehrlich, oder? Wer würde an einem Menschen wie an David irgendetwas anvertrauen? Auf dem Todesbett. Jetzt ist der David am Sterben. Und sein Sohn ist bei ihm, der Salomon, und ist der Nachfolger. Und was macht der David? Er macht Abrechnung. Mit allen Menschen, die ihm etwas zu leid haben im Leben, sagt er am Salomon, du bringst dann übrigens noch den um. Weil der hat mir dort nämlich mal etwas zu leid getan. Ich musste ihn zwar verschonen, weil Gott das mir gesagt hat, aber du gehst ihn dann töten. Der darf nicht natürlich sterben. Und ein anderer, auch bei ihm musst du schauen, der darf nicht sterben. Du musst den umbringen. Und der Salomon führt das aus. Nachdem sein Vater gestorben ist, sterben auch dann noch Menschen im Namen von David. Also ist er für uns das grosse Charaktervorbild? Absolut nicht. Und doch kommt Gott und sagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Was ist es denn, wo Gott gesehen hat im David, wo ihn so unglaublich attraktiv gemacht hat, dass Gott ready war, um den David als König einzusetzen, trotz all dem anderen. Und dass er gesagt hat, ich werde sein Geschlecht gross machen. Ich werde es so machen, dass sogar der Messias aus der Linie von David wird kommen, weil das ist ein Mann, der etwas hat, das mich so unglaublich attraktiv macht, dass alles andere wie zweitrangig wird, hinter dieser Eigenschaft. Und das erste Mal, wo du darüber lesest, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herz, möchte ich mit dir jetzt lesen. Das ist 1. Samuel 13. Ab dem Vers 13 bis 14 lesen wir zusammen. Und zwar steht dort, und du musst verstehen, die Geschichte war jetzt gerade, dass Saul ist eigentlich der eingesetzte König von Gott über dem Volk Israel. Und Gott hat eigentlich wollen mit dem Saul eine Herrschaft aufbauen, wo genau das, was er eigentlich mit dem David gemacht hat, hat er am Saul versprochen. Aber der Saul verbockt es. Und jetzt kommt der Samuel und darf die gute Nachricht am Saul weitergeben. Und da lese ich Folgendes in der Bibel. Samuel erwiderte Saul, du hast töricht gehandelt. Hättest du das Gebot bewahrt, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, dann hätte er jetzt deine Herrschaft über Israel für immer gefestigt. Nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Denn du hast nicht bewahrt, was der Herr dir geboten hat. Also da ist der David zum allerersten Mal erwähnt. Und zwar in einer Situation, wo noch niemand, aber auch wirklich gar niemand auf dieser Welt jemals irgendetwas gehört hätte von David. Sagt Gott über den David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und er bestimmt, dass der David soll der Nachfolger werden vom Saul, dass die Herrschaft auf den David über soll. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, okay, wenn ich sage, der David war auf niemandem seinem Radar, ist das absolut wahr. Weil du musst wissen, der David war der 8. Sohn in einer unbedeutenden Familie, an einem unbedeutenden Ort, in einem gottverlassenen, versunkenen Tal, wo niemand je etwas Interessantes gebracht hat oder wo irgendetwas Spannendes aus diesem Ort hervorgekommen wäre. Das wäre wie, stell dir mal vor, jetzt haben wir ja dann Bundesratswahlen, gell? Stell dir mal vor, die Wahlen sind vorbei und jetzt kommt der Sprecher und sagt, okay, wir haben alle abgestimmt und ich präsentiere euch den neuen Bundesrat. Und zwar ist das der Ismail von Hinterbümplitz und er hat dort eine schlecht laufende Dönerbude. Das wäre etwa so ein bisschen das, wie, was jetzt da gerade passiert ist. Wer? Von wo? Und was macht er genau? Das wäre ja so die Frage, die Reaktion. Und das ist genau das Gleiche beim David. Wer? Der David. Von wo ist er? Von Bethlehem. Und was macht er? Er hütet Schaf. Und das wird der neue König. Schau, du musst verstehen, er ist so auf niemandem seinem Radar gewesen, nicht einmal sein eigener Daddy. Hat an ihn gedacht, wo der Moment gekommen ist. Der Samuel ist beauftragt worden mit dem Auftrag und von Gott geschickt worden zum Isai, dem Vater von David. Und der Samuel hat den Auftrag gehabt, den neuen König zu salben. Und er sagt dem Isai, sammle all deine Söhne. Einer von denen wird der neue König werden. Okay, der Isai geht und sammelt alle Söhne, oder? Und der Samuel geht einen nach dem anderen durch, oder? Ist es der? Nein, ist es nicht der. Ist es der? Nein, ist es nicht der. Und dann muss der Samuel die peinliche Frage stellen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Stell dir mal vor, du bist der Vater in dieser Situation. Jetzt schaut dich der Prophet an, hat alle 7 Söhne von dir abgecheckt und schaut dich an und sagt, muss die Frage dir stellen, du hast noch einen mehr? Hast du noch einen? Gibt es da noch irgendeinen? Und in dem Moment, oh ja, stimmt! Ja, tatsächlich, ja, ich habe noch einen. Ja. Der David, ja, ich habe ihn vergessen. Weißt du, der ist beim Schäfli heute. Aber weißt du, das ist ein sicher nicht. Der ist auf keinem Radar von irgendjemandem. Kannst du dir das mal vorstellen, wie peinlich das ist, als Vater in dem Moment? Ja, okay, ja, es gibt noch mal einen. Also hol ihn mal. Das wäre, als würde ein Rektor von einer begabten Schule zu deinen Eltern kommen, oder? Und sagt, du, hey, wir haben ein Stipendium für dein Kind, ganz speziell, an der hochbegabten Schule, wir möchten gerne Kinder fördern, die das Potenzial haben. Kannst du bitte all deine Kinder mal versammeln, dass wir die anschauen können? Und dein Daddy denkt nicht einmal an dich, kommt ihm nicht einmal in den Sinn, dass das du könntest sein. Genau so war es, wo der David erwählt worden ist zum neuen König. Weil er hatte etwas, eine Eigenschaft, die Gott geschätzt hat, höher als alles andere. Wenn wir wissen, was die Eigenschaft war, jetzt müsst ihr Ja sagen. Ja. Super. Zwar war es, dass auch wenn niemand geschaut hat, auch wenn er auf keinem einzigen Radar von irgendjemandem war, ist der David ein leidenschaftlicher, unaufhörbarer Lobpreiser für Gott. Er hat Gott gesucht wie sonst nichts auf dieser Welt. Du kannst das nachlesen in seinen Psalmen, die David geschrieben hat, wo er dem Verlangen nach Gott und seiner Gegenwart Ausdruck verleihen hat. Psalm 27, Vers 4. Schreibt der David, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das war es, wo der tiefste Wunsch von David war. Das war es, wo der David angetrieben hat. Das war es, wo der David gemacht hat, wenn niemand geschaut hat. Lobpreis im Stillen. Bei den Schafen aussen. Wo keiner sich darum gekümmert hat. Wo nicht einmal sein Vater mehr an ihn gedacht hat. In dieser Situation ist der David am Gott loben und sagt, ich wünsche mir nichts mehr Gott als in deiner Gegenwart sein. Ich habe eine Sehnsucht, ich habe einen Hunger nach dem, was du bist. Ich möchte mein Leben bei dir sein, in deiner Gegenwart. Und Gott sieht das und sagt, nichts bewegt mein Herz wie Menschen, die mich suchen von ganzem Herzen. Das ist es, nachdem ich mich sehne und nachdem ich Hunger habe. Und weißt, das macht er nicht nur im Stillen, nicht nur im Unsichtbaren, nicht nur in den guten Zeiten, sondern er macht es auch in den schlimmen Zeiten, wenn es nicht gut läuft. Psalm 22, kannst du nachlesen, Vers 2, wie der Psalm anfängt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für all die, die jetzt das bekannt vorkommen, das sind die gleichen Worte, die Jesus am Kreuz sagt, wo er gekreuzigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass Jesus, wo er stirbt, den Psalm 22 rezitiert, wo der David geschrieben hat. Das sind am David seine Worte, wo Jesus am Kreuz sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Ein paar Vers später, 23, musst du hören, was der David sagt. Ich will meinen Brüdern verkündigen, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Und Gott sieht das und findet das beeindruckend, anziehend, attraktiv, dass er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann, der mich so sucht, der mich so will, im Stillen, wenn niemand schaut, bei den Schafen am Psalmen schreiben ist, mich lobt und preiset, seine Zeit mit mir verbringt in einem verschwenderischen Ausmaß. Das ist es, was ich attraktiv finde. Ein Mann, der mich lobt, auch wenn alles um ihn herum schlecht ist, wenn es abeinander geht, wenn er sagt, wenn er schreit, wo bist Gott, wo ist deine Hilfe, kommt der Mann zum Schluss und sagt, aber ich will. Ich will Gott Loblieder singen und ich erzähle von seiner Güte und von seiner Grösse. Auch in der Mitte von meinem eigenen Schlamassel will ich, habe ich mich entschieden, ihm Ehre geben. Ich will ihn loben und ihm Loblieder bringen. Das ist die Eigenschaft, die du sollst absolut vom David sehen, lernen und nachmachen. Ein Hunger haben nach Gottes Herzen wie der David. Das ist die Qualität, wo Gott sieht und sagt, das ist es, was ich will. Darum setze ich den David ein, egal alles andere, seine anderen Charakterschwächen und seine anderen sehr markanten Fehlbarkeiten sind zweitrangig. Kommen nach dem Hunger, den er hat, nach mehr. Aus dem daraus kann Gott alles machen. Und darum wählt er den David als neuen König. Das berührt Gottes Herz. Und das Album heisst «Dein Herz verstehen». Gottes Herz verstehen bedeutet Hunger haben nach ihm. Das ist es, wo Gottes Herz sich sehnt danach. Und so wie wir im Alten Testament Geschichte haben von dem Mann, der Hunger hat nach Gottes Herz und Gottes Herz so berührt, gibt es im Neuen Testament eine Geschichte von einer Frau, wo Jesus sein Herz berührt. Ich möchte euch diese Geschichte vorlesen aus der Bibel. Aus Markus 14, ab Vers 3, tue ich dir vorlesen. Vielleicht kannst du dir probieren vorstellen, mit deinem inneren Auge, wie die Geschichte so gelaufen ist. So lesen wir dort Folgendes. Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen gegeben. So machten sie der Frau Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es auch immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit ihrem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Ein paar Sachen, die du musst wissen, dass du dir die Situation im inneren Auge richtig kannst vorstellen, ist Folgendes. Nardenöl ist ein intensives Aroma in der Nase. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe es selber noch nie geschmeckt, aber Leute, die schon mal Nardenöl geschmeckt haben, sagen, das ist mega krass. Schon fast ein bisschen aggressiv in der Nase. Darum war es normal, dass du so Nardenöl verdünnt hast. Also es ist wie die Geschmacksessenz vom Parfüm. Also quasi das Konzentrat, das du nimmst und aus dem du nachher Parfüm machst, das ist das Konzentrat, das sie dort nimmt und über Jesus drüber schüttet. Im Johannes 12 kannst du lesen, dass der Geschmack von dem Nardenöl das ganze Haus erfüllt hat. Das ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Ich stelle mir das als Geschmacksexplosion vor, in diesem Raum drinnen. Kannst du dir vorstellen, es ist wie wenn du in eine Parfümfabrik gehst und die Essenz von diesem Parfüm auf einmal, bam, verschüttet wird. Ich glaube, das hat die Leute in diesem Raum getroffen, wo die Frau kam und das Nardenöl über Jesus gelegt hat, wie ein Brett an den Grind getroffen. Der Geschmack. Einfach BAM! Richtig aggressiv, krass wird der Duft den Raum erfüllt haben. Das ist wie der Lebensvorrat von einem Alchemist, der Parfüm hergestellt hat. So ein Krug mit dem Öl, von dem hast du ein Leben lang Parfüm gemacht. Und sie nimmt es und verschwendet es auf einmal für Jesus. Das Zweite, was du wissen musst, ist, das Ding hat etwa 300 Silbermünzen gekostet. So viel Wert gehabt. Eigentlich für uns im Verhältnis, das war etwa ein Jahreseinkommen von einem Tageslöhner. Hat der Alabasterkrug Wert gehabt. Also in heutigen Verhältnis vielleicht 50'000 Franken hat die Essenz Wert gehabt, der Jahreslohn von einem Tageslöhner. Und sie nimmt es, kommt vor Jesus. Wahrscheinlich war sie nicht eine respektierte Frau in dieser Gesellschaft. Das kannst du aus anderen Bibelstellen lesen. Sie hat ihr Haar offen getragen, was eigentlich das Zeichen war von einer Prostituierten. Also nicht hoch angesehen. Und sie kommt zu Jesus. Nimmt einen Krug, ein Konzentrat, Wert von einem Jahreslohn und schüttet es über Jesus drüber. Und Jesus sagt, die Frau hat mich für mein Begräbnis vorbereitet. Weißt du, das ist im Fall keine Metapher. Das meint er nicht bildlich, sondern das ist in der Woche von der Kreuzigung Jesu passiert. Wo die Frau kommt und den Krug mit Öl über Jesus leert. Es ist sehr wahrscheinlich der Fall gewesen, dass wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er das Nardenöl immer noch in seiner Nase geschmeckt. Und als sie ihn vom Kreuz genommen haben, hat niemand Zeit gehabt, um ihn noch salben und reinigen und in Tücher wickeln, wie das eigentlich hätte sollen. Sondern sie haben ihn einfach runtergenommen und in Tücher gewickelt. Und das Öl, das die Frau über ihn drüber geleert hat, war wahrscheinlich noch auf der Haut von Jesus gewesen. Das, wo sie ihn eingewickelt haben, ist es tatsächlich gewesen, dass die Frau ihn für sein Begräbnis vorbereitet hat. Und Jesus sagt, diese Frau hat jetzt etwas Gutes für mich da. Seht ihr nicht, versteht ihr nicht, die Frau hat ihre Liebe für mich zum Ausdruck gebracht. Und ich finde den Gedanken so schön, dass Jesus mit dem Duft in der Nase, der Ausdruck ist von dieser Liebe von dieser Frau, die das Öl über ihn drüber geklärt hat, am Kreuz gestorben ist, dass das war, was er geschmeckt hat. Und er sagt, die hat etwas Gutes da für mich. Das berührt mein Herz. Eine verschwenderische Liebe für mich, die nicht mehr Kosten abrechnen kann, die nicht mehr überlegt, ja, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, hättest du das nicht können, den Armen schenken, ja, spinnst denn du, oder? Nein, die Frau zeigt einfach ihre Liebe für Jesus, so wie sie kann, mit dem, was sie hat. Sie hat die Flasche von Nardenöl, wir wissen nicht genau, woher sie das hat. Vielleicht hat sie das geerbt, wer weiß. Sie nimmt das Kostbarste, was sie hat, sie rennt zu Jesus und lehrt sie über ihn drüber. Also wenn Gottes Herz verstehen willst, das ist der zweite Aspekt. Verschwenderische Liebe. Verschwenderische Liebe findet Jesus etwas mega Schönes. Und er sagt, die Geschichte von dieser Frau wird immer erzählt werden, wo auch überall das Evangelium hergeht. Die Story werden wir hören auf der ganzen Welt. Einfach weil sie mich geliebt hat. Verschwenderisch. Und weißt du, für mich ist das Album, so sieht es übrigens aus, dein Herz verstehen, ist ein bisschen wie das Nardenöl. Die Band darf sich schon wieder parat machen. Wir dürfen nachher noch weiter Lieder hören und geniessen miteinander. Für mich ist das Album ein bisschen wie das Nardenöl. Man könnte wie die gleichen Fragen bringen, die die Jünger in diesem Raum hatten. Ja, aber macht denn das Sinn? Ja, aber hättest du jetzt nicht gescheiter mit dem umgehen? Ja, aber wirklich, jetzt alles einfach auf einmal über Jesus lernen. Hallo, verkauf doch das. Hättest du auch können, weiss doch nicht, 5'000 geben und den Rest hättest du den Armen verteilen. Es ist nicht so, dass das Album je wieder rauskommen. Wir machen kein Geld mit dem, versteh mich richtig. Und trotzdem sind die Leute parat und haben gesagt, weißt du was, Jesus, wir machen das für dich. Wir treffen uns, wir schreiben Lieder, wir bringen Kreativität, wir investieren Zeit und auch Geld. Versteht ihr, das Album ist auch nur dank der Musiker zustande gekommen, die selber persönlich ihr eigenes Geld anfangen dort reingegeben haben. Es hat jetzt nicht ein Jahressalär gekostet, aber es hat auch Geld gekostet. Und du könntest die gleiche Frage stellen, ja, macht denn das Sinn? Und weißt du, meine Antwort ist, es macht absolut Sinn, weil es ist unsere verschwenderische Liebe für Jesus. Wir wollen mit dem Album ihm zum Ausdruck bringen, Jesus, wir lieben dich. Und wir tun jetzt nicht mehr kalkulieren, wie viele Minuten das dann noch sinnvoll sind, um in das drin investieren. Wir tun nicht Cost of Return anschauen, dass wir dann auch die Kosten wieder rausbekommen. Sondern wir sagen einfach, das ist es uns wert, weil es bringt unsere Liebe für Jesus zum Ausdruck. Und das ist so es einfach wert, die Zeit und das Geld in die Hand zu nehmen und das zu investieren. Ich möchte zum Abschluss jetzt beten mit uns zusammen. Und dann dürfen wir noch mehr Musik geniessen. Ich hoffe, du bist wirklich schon an die Quelle gekommen, hast können auftanken, hast können einfach Freude und Glück erleben heute Morgen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Wir möchten dir sagen, wir lieben dich, Jesus. Von ganzem Herzen lieben wir dich. Und du bist so es wert. Du bist so es wert, dass wir all das, was wir da als Kirche machen und tun, dass wir das investieren für dich. Weil wir lieben dich, Jesus. Wir wollen unsere Liebe dir geben. Und auch wenn es für andere vielleicht verschwenderisch wird, wir wissen, dass das absolut gerechtfertigt ist für all das, was du für uns da hast, Jesus. Nichts könnte mir dir je zurückgeben, wo dein Preis, den du gezahlt hast, würde aufwiegen. Jesus, wir haben Hunger nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns. Wir möchten wirklich sagen, wie der David, lieber einen Tag in deiner Gegenwart, als tausend noch jemand anderes. Wir haben Hunger nach dir, Jesus. Wir sehnen uns nach dir. Amen.